Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit.
Forza Italia, viva l'Italia!
Trennung, nicht Scheidung. Berlusconi gründet eine neue Partei, könnte sich aber mit den alten Rivalen wieder versöhnen. Staatlich organisiertes Chaos. Venezuelas Präsident Maduro schürt Unruhe, um die eigene Macht zu retten. Und die Kantone wehren sich gegen die neuen Regeln des Dublin-Abkommens mit der EU. Sie befürchten, dass für abgewiesene Asylbewerber
ein Untertauchen dann fast zur Praxis wird.
Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Und nun zur Übersicht des Tages mit Christian Lüscher.
In Italien hat die Partei des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi ihren Namen geändert. An einer Parteisitzung in Rom beschlossen die Anwesenden einstimmig, zum alten Namen Forza Italia zurückzukehren. Berlusconis frühere Partei mit diesem Namen hatte 2009 mit anderen Rechtsparteien fusioniert. Seither hieß sie Volk der Freiheit. Zahlreiche Senatoren und Abgeordnete sind dem heutigen Parteitreffen allerdings ferngeblieben. Sie hatten gestern angekündigt, sich von der neuen Forza Italia abzuspalten. Die rund 60 Abgeordneten wollen eine neue Mitte-Rechts-Gruppierung gründen und die Regierung weiterhin unterstützen. Prominentestes Mitglied wird Vize-Premierminister Angelino Alfano. Auf den Philippinen stellt die Zahl der Obdachlosen und Vertriebenen nach dem Taifun die Behörden vor gewaltige Herausforderungen. Hunderttausende Menschen leben gut eine Woche nach der Naturkatastrophe noch immer im Freien, ohne Dach über dem Kopf, ohne Wasser, ohne sanitäre Anlagen. Die Behörde für Katastrophenschutz schätzt die Zahl der Vertriebenen auf über 3 Millionen. Die Schweiz stellt für die Hilfe 6 Millionen Franken zur Verfügung. Das Geld wird vor allem für die Wasserversorgung, sanitäre Anlagen, Notunterkünfte und die medizinische Versorgung eingesetzt, wie das Außendepartement EDA mitteilt. Die Glückskette veranstaltet am Montag einen nationalen Sammeltag. In Ägypten hat die Muslimbruderschaft Verhandlungen angeboten, um einen Weg aus der Krise zu finden. Die von den Muslimbrüdern angeführte islamistische Koalition rief politische Parteien und Revolutionsgruppen zum Dialog auf. Dabei beharrte sie nicht ausdrücklich darauf, dass der gestürzte Präsident Mursi wieder eingesetzt werden müsse. Das hatte die Muslimbruderschaft bislang stets gefordert. Als Voraussetzung für einen Dialog nannte die Koalition allerdings, dass verhaftete Islamisten freigelassen werden, dass sich die Armee in ihre Kasernen zurückzieht und dass islamistische Fernsehstationen wieder senden dürfen. In Libyen haben sich Milizen heftige Gefechte geliefert. Kämpfer aus der Stadt Misrata hätten in der Hauptstadt Tripolis eine verfeindete Gruppierung angegriffen. Bei den Kämpfen wurden mindestens ein Mensch getötet und 8 weitere Personen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur berichtet. In Tripolis war es bereits gestern zu Zusammenstößen gekommen zwischen libyschen Bürgern und Milizionären. Mindestens 43 Menschen kamen ums Leben, über 450 wurden nach offiziellen Angaben verletzt. In Frankreich haben mehrere tausend Lastwagenfahrer Autobahnen und Landstraßen blockiert aus Protest gegen die geplante Öko-Schwerverkehrsabgabe. Nach Angaben der Transportgewerkschaften beteiligten sich bis zu 4000 Chauffeure an der Aktion. Das Innenministerium sprach von 2000. Die Gewerkschaften verlangen, dass auf die geplante Abgabe verzichtet wird. Wegen der anhaltenden Proteste hat die Regierung die Einführung der Ökosteuer verschoben. Sie war ursprünglich auf Anfang Jahr vorgesehen. Die Grüne Partei der Schweiz möchte mit einer Volksinitiative die Qualität von importierten Nahrungs- und Futtermitteln erhöhen. Für dieses Anliegen hat sich der Vorstand ausgesprochen. Er empfiehlt der Partei, an der nächsten Delegiertenversammlung im Januar das Volksbegehren zu lancieren. Es sei stoßend, dass importierte Nahrungsmittel nicht den Produktionsrichtlinien der Schweiz entsprechen müssten, teilt der Parteivorstand der Grünen mit. In der Bundesverfassung solle nun verankert werden, dass der Bund die Versorgung mit qualitativ hochstehenden Lebensmitteln sicherstelle. Die Slalomfahrerinnen sind heute im finnischen Levi in ihren Weltcup-Skiwinter gestartet. Von den 4 Schweizerinnen erreichte nur eine das Ziel, Fritz Bischoff.
Und dies war jene, mit der eigentlich am wenigsten gerechnet wurde. Dönis Feierabend überraschte bei ihrem Comeback nach einer mehr als einjährigen Verletzungspause. Die 24-jährige Engelbergerin fuhr auf Platz 10 und erreichte so ihr bestes Weltcup-Slalom-Ergebnis. Die drei anderen Schweizerinnen, Wendy Holdener, Michelle Giesin und Rahel Kopp, schieden aus. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Michaela Schifrin. Der Langläufer Dario Colonia ist nach seinen Bänderrissen am rechten Fuß operiert worden. Der Eingriff ist gut verlaufen. Der 27-jährige Bündner wird die Rehabilitation in den kommenden Tagen in Macklingen in Angriff nehmen. Und Eishockey, Serge Pelletier, erfolgreicher Trainer und Sportdirektor beim Nationalliga A-Überraschungsteam und aktuellen Leader Ambri Piotta, hat bei den Leventinern seinen Vertrag um 2 Jahre bis 2016 verlängert.
Das Wetter. Am Abend und morgen Sonntag liegt auf der Alpennordseite Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 1000 und 1400 Metern. In den Alpen und im Süden bleibt es morgen meist sonnig. Mit etwas Brise gibt es kaum mehr als 5 Grad. An der Sonne und im Süden wird es wärmer mit bis zu 11 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Berlusconi gründet eine neue Partei, bricht aber nicht ganz mit den einstigen Parteifreunden. Milizen gegen Zivilisten, bürgerkriegsähnliche Ausschreitungen in Libyen. Glückliche Momente im Unglück.
I'm so very happy. Happy, happy.
Die Reportage von den Philippinen. Ermächtigungsgesetz von Venezuelas Präsident Maduro. Und die Revision des Dublin-Abkommens beunruhigt die Kantone. Silvio Berlusconis Partei Popolo della Libertà hat sich heute gespalten, nachdem sich 5 Minister unter Führung des Vizepremiers Angelino Alfano geweigert hatten, die Regierung von Premier Letta zu verlassen. Berlusconi wollte die Regierung Letta sprengen, weil ihm in Bälde der Entzug seines Senatssitzes droht. Berlusconi gab seiner heute gegründeten neuen Partei den alten Namen Forza Italia. Die Anhänger Alfanos haben die Gründung einer Gruppierung Centrodestra mit der Rechts angekündigt. Ich habe unseren Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis gefragt, Berlusconi gründet also eine neue Partei, seine Gegner bloß eine Gruppierung, das ist viel weniger stark als die Gründung einer eigenen Partei. Kriegt Alfano Angst vor der eigenen Courage?
Nein, ich glaube nicht, sondern es geht darum, dass sich die zwei, Angelino Alfano und Silvio Berlusconi, zwar voneinander trennen, aber eben nicht völlig brechen möchten. Alfano sendet damit ein Zeichen aus, dass er zwar seinen eigenen Weg geht, aber dass eine spätere Vereinigung nicht ausgeschlossen ist. Deshalb macht er keine eigene Partei, sondern lediglich eine parlamentarische Gruppierung.
Unter welchen Bedingungen ist eine Wiedervereinigung möglich?
Ich könnte mir vorstellen, dass, falls es demnächst zu Neuwahlen kommt, dass man dann wieder eine gewisse Nähe sucht, sei es, dass man eine Verbindung macht bei den Wahlen oder dass man sogar wieder zusammenkommt, weil man darf nicht vergessen, in Italien, Parteien, die brechen sehr schnell miteinander, die kommen aber auch immer wieder zusammen. Das ist Teil des politischen Spiels, das hier in Gang ist.
Babyfalken werden Berlusconis Anhänger in der neuen Partei spöttisch genannt. Wie viel politisches Gewicht bringt die neue Forza Italia auf die Waage?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil man nicht weiß, wie die Wähler reagieren werden, falls Berlusconi, und das wird der Fall sein, in 2-3 Wochen sein Amt als Senator verliert, weil er verurteilt wurde als Steuerbetrüger. Das ist eine Unbekannte. Aber ganz generell kann man sagen, dass der Name Silvio Berlusconi alleine schon etwa für 15-20% Wähleranteil gut ist. Das heißt, mit dem Namen Silvio Berlusconi wird Forza Italia auch in Zukunft Werbung machen bei den Wahlen, auch wenn er selber nicht mehr kandidieren kann. Und sie wird damit 15-20% vermutlich erreichen, sagen die Umfragen. Das reicht nicht für eine Regierung, aber doch für einen starken Block im Parlament.
Was bedeutet nun die Auflösung des Popolo della Libertà für die Stabilität der Regierung Letta?
In allererster Linie ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass Angelino Alfano jetzt weggeht, weil seine Gruppierung, das sind etwa 30 Senatoren, die sagen, sie werden Letta weiterhin unterstützen, selbst wenn Silvio Berlusconi in 3 Wochen sein Amt als Senator verliert. Damit kann Letta jetzt auf eine erneuerte Mehrheit im Parlament zurückschauen und ich gehe davon aus, dass, falls diese Gruppierung von Alfano Letta auch über den April hinaus unterstützen wird, dass Letta vermutlich sein Amt oder sein Mandat sogar beenden kann, weil in der zweiten Hälfte 2014 wird Italien den EU-Vorsitz übernehmen und in dieser Zeit ist ein Sturz ausgeschlossen.
Wenn wir Bilanz ziehen, können wir jetzt Silvio Berlusconi von der Liste möglicher Ministerpräsidenten Italiens streichen?
Ich glaube, das kann man. Er darf ja jetzt 2 Jahre lang nicht mehr kandidieren. Es wird noch ein weiteres Urteil kommen, das ihn weiteres für 6 Jahre ausschließt. Ich denke, die Ära von Silvio Berlusconi als Ministerpräsident, die ist zu Ende, aber nicht die Ära von Silvio Berlusconi als Politiker.
Unser Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Auch mehr als eine Woche nach dem katastrophalen Wirbelsturm auf den Philippinen haben die meisten Opfer weder Strom noch Wasser oder ein Dach über dem Kopf. Und auch dort, wo Hilfsaktionen im Gange sind, läuft vieles nicht rund. Tobias Fessler berichtet vom Norden der Insel Cebu.
Es ist Mittag und brütend heiß. Im Gemeindezentrum von Danbantayan, das den Taifun einigermaßen unbeschadet überstanden hat, organisiert die Gemeindeangestellte Marisa Monte die Crews die Verteilung von Hilfsgütern. Essen aus Frankreich, Hygieneartikel, Küchensets und Material für Obdachlose aus der Schweiz.
We are preparing for the relief goods to be distributed in our 20 barangays. More or less 20 to 40,000 households. So we must cater them all because the people here is badly needed of food, water, especially the shelter. During the
In 20 Siedlungen meiner Gemeinde warten die Menschen auf Hilfe. Gegen 40.000 Haushalten fehlt es an Essen, Trinken und einem Dach über dem Kopf. Alle gleichzeitig mit Hilfsgütern zu versorgen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, erklärt sie. Ihr Blick schweift auf einen Stapel Reissäcke im Gang.
As of now, our relief goods is not sufficient to accommodate these people.
Wir haben nicht genügend Material, um den Leuten zu helfen. Wir brauchen mehr Hilfe von überall, um die Situation zu bewältigen. Der Taifun hat den Norden der Insel Cebu regelrecht verwüstet. Kokospalmen wurden wie Streichhölzer geknickt, die meisten Häuser zerstört. Überresten von Wellblechdächern erinnern daran, dass diese einst die Menschen vor Regen und Sonne schützten. Einen halben Kilometer weiter auf dem Sportplatz der Gemeinde warten hunderte Menschen geduldig auf Hilfspakete. Plastikplanen, Seile, Schaufeln und Sägen, um provisorische Unterkünfte zu bauen. Diese Lieferung soll vor allem älteren Menschen zugutekommen. Wer was erhält, wurde zuvor von den lokalen Behörden minutiös erfasst. Wer sein Paket in den Händen hält, macht sich glücklich auf den Weg. 2 ältere Frauen strahlen mit einem zahnlosen Lächeln über das ganze Gesicht.
Danke very much. Danke.
I'm so very happy. Happy. My husband is a carpenter. He built my house. Yes, very much thank you. Thank you very much.
Die Hilfsaktion verläuft sehr langsam, aber geordnet. Ganz ins Stocken gerät sie aber, als ein Hubschrauber der philippinischen Armee auf dem Sportplatz landet. Hunderte Menschen, die zuvor außerhalb des Geländes gewartet hatten, stürmen das Feld. Der philippinische Vizepräsident soll kommen, heißt es von Seiten der Armee. Nun warten die einen auf den Vizepräsidenten, der gar nicht im Hubschrauber sitzt und erst Stunden später mit dem Auto eintreffen wird, die anderen weiter auf die Hilfspakete. Alain Pasch, der für die humanitäre Hilfe der Eidgenossenschaft auf den Philippinen ist, hat die Hilfsaktion mit den lokalen Gemeindebehörden koordiniert. Er ist froh drum, dass die Lage trotz des Helikopters nicht eskaliert ist.
On voit même dans une situation comme celle-là qui pourrait éventuellement devenir tendue, la distribution a continué, les gens sourient encore et il n'y aura pas de problème majeur. Donc oui, on constate une grande solidarité.
Die Menschen seien sehr solidarisch. Andernorts wäre es in einer solchen Situation wohl zu Tumulten gekommen. Wenig später klettert der Bürgermeister von Danbantayan auf die noch unverteilten Hilfspakete, bricht die Aktion ab. Ihm hat es zu viele Menschen auf dem Sportplatz. Zudem brennt die Sonne, es ist Nachmittag. Die Verteilaktion ist zu Ende, noch bevor die wenigen Hilfsgüter, die überhaupt vorhanden sind, alle verteilt werden konnten. Die Menschen müssen weiter warten.
Tobias Fessler von den Philippinen. Libyens Hauptstadt Tripolis erlebt zurzeit die schwersten Straßenkämpfe seit dem Sturz von Diktator Muammar Gaddafi. Milizen haben gestern auf Demonstranten geschossen, die den Abzug dieser bewaffneten Kämpfer forderten. Auch heute gingen die Schießereien und die gewaltsamen Proteste weiter. ARD-Korrespondentin Anna Osius.
Die Gewalt reißt nicht ab. Auch am Tag nach dem Angriff von Milizen auf Demonstranten ist es in Libyen erneut zu schweren Zusammenstößen gekommen. Soldaten gingen im östlichen Teil der Hauptstadt Tripolis gegen ein Lager von Bewaffneten vor. Es gab weitere Opfer. Das Ziel der Militäraktion, Stärke zu signalisieren und die Milizen einzudämmen nach dem Blutbad von gestern. Ministerpräsident Ali Zeidan verspricht Aufklärung. Die Regierung führt im Moment Verhandlungen mit allen über die Probleme unseres Landes. Wir können allerdings nicht mit sofortigen Ergebnissen rechnen, denn alle Seiten sollen gehört werden. Wir haben die Geschehnisse in Tripolis dokumentiert und es wird eine Untersuchungskommission geben. Nach den Freitagsgebeten gestern Abend waren hunderte Bürger zunächst friedlich zum Hauptquartier der bewaffneten Brigaden gezogen, um gegen die Milizen zu protestieren. Die Demonstranten schwenkten weiße Fahnen. Doch als sie sich dem Hauptquartier der Misrata-Milizen näherten, schossen diese. Es gab Dutzende Tote und hunderte Verletzte. Die Krankenhäuser sind hoffnungslos überfüllt. Es wird mit weiter steigenden Opferzahlen gerechnet. Die wütende Bevölkerung griff schließlich ebenfalls zu Waffen und leistete sich stundenlange Gefechte mit den Milizen, bis das Militär eingriff. Heute wurde der Vorwurf laut, die Regierung habe ihre Zivilisten nicht ausreichend und schnell genug geschützt. Der Justizminister verteidigt sich. Der Schutz der Zivilisten ist eine moralische Verpflichtung für den libyschen Staat, aber ebenso für die Anführer der Revolutionäre und Milizen, die im Besitz von Waffen sind. Ich wende mich also an alle Libyer. Wollt ihr, dass sich Libyer gegenseitig umbringen, wie einst Gaddafi es tat? Wir stehen vor der Wahl, wohin unser Land steuert. Hilflose Worte einer schwachen Regierung, die genau weiß, die Misrata-Milizen sind mächtig und sie werden Tripolis nicht kampflos verlassen. Die Brigaden waren maßgeblich am Sturz Gaddafis beteiligt, wurden als Helden gefeiert. Daraus leiten sie bis heute Machtansprüche ab, ohne zu einer demokratischen Entwicklung bereit zu sein. Im Gegenteil, was der oberste Befehlshaber der Misrata-Milizen nach den Ausschreitungen einem örtlichen Fernsehsender sagte, kam einer Kriegserklärung gleich. Auf die Frage, ob seine Truppen Tripolis verlassen würden, sagte er, das Einzige, was sie hinterlassen würden, seien Leichen. Noch habe Tripolis keinen Krieg erlebt, aber der werde bald kommen.
Am 8. Dezember finden in Venezuela Gemeindewahlen statt. Eigentlich ist das uninteressant für uns in Europa und für Venezuela als Ganzes. Aber es geht um viel mehr. Das zeigt sich daran, dass sich Präsident Maduro in einem Ermächtigungsgesetz Vollmachten für ein Jahr geben lassen und das Parlament ausschalten wird. Die erste Lesung dieses Gesetzes ist bereits durch. Der definitive Entscheid wird am Dienstag fallen. Ich habe unseren Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann gefragt, warum sind denn diese Gemeindewahlen so wichtig?
Ja, wenn die Regierungspartei sie verliert, dann ist Maduro so gut wie geliefert. Er hat im Regierungslager relativ viele Gegner, gilt vielen als inkompetent, als Schwächling, weil er eben schon die Präsidentschaftswahlen nur ganz knapp gewonnen hat. Eine Niederlage jetzt würde eigentlich geradezu eine Einladung sein, ihn von der Macht zu verdrängen, sei es, dass da ein interner Rivale an die Staatsspitze drängt oder jemand aus dem Militär, das könnte auch sein.
Und das möchte er unter allen Umständen verhindern. Welche Kompetenzen erhält Präsident Maduro durch dieses bevorstehende Ermächtigungsgesetz?
Er erhält politische Supervollmachten und kann ein Jahr lang am Parlament vorbei regieren mit Dekreten. Also er kann mit anderen Worten schalten und walten, wie er will. Maduro selbst betont, diese Sondervollmachten seien auf die Wirtschaftspolitik beschränkt. Aber es könnte da auch ganz anders herauskommen, glaube ich. Zum Beispiel, dass die Regierung eben mit diesen Supervollmachten auch Instrumente entwickelt, um die politischen Gegner zu verfolgen.
Ermächtigungsgesetz, das hat ja bei uns in Europa einen ganz schlechten Beigeschmack. Hitler hat sich so die Macht gesichert. Wie ist das in Venezuela?
Ja, diesen schalen Beigeschmack gibt es natürlich auch in Venezuela. Aber relativierend muss man sagen, dass die Übertragung der gesetzgeberischen Vollmachten an den Präsidenten schon eine gewisse Tradition hat und sogar von der Verfassung geregelt wird. Demokratisch würde ich das auf keinen Fall nennen. Sondervollmachten stehen im krassesten Widerspruch zur Gewaltentrennung und zur Rechtsstaatlichkeit überhaupt.
In der ersten Lesung kam dieses Ermächtigungsgesetz nur deshalb durch, weil ein Abgeordneter ausgeschlossen wurde und ein Maduro-Anhänger nachgerückt ist. Wie reagiert die Bevölkerung auf diese Manipulationen?
Ja, mit Resignation, das ist halt der Stil der regierenden Linkspopulisten, und zwar seit bald 15 Jahren. Auf jeden Fall ist diese Manipulation im Parlament nichts, das für die Venezolaner überraschend wäre oder neu.
Was wird Präsident Maduro mit diesem Ermächtigungsgesetz durchsetzen?
Ja, er hat klargestellt, dass der Staat jetzt alle Preise regulieren und kontrollieren wird. Und genauso auch die Gewinnmargen der Unternehmer. Und schon jetzt rühmt sich Maduro, er habe bereits 100 Preissünder unter Firmenbesitzern ins Gefängnis geschickt. Und damit zeigt sich ganz klar, dass der Schritt von Sondervollmachten hin zur Willkür wirklich nur ein ganz, ganz kleiner ist.
Man liest ja da unglaubliche Sachen, also dass quasi Elektrogeräte durch staatlichen Zwang billig verkauft wurden. Es hat sogar staatlich tolerierte Plünderungen gegeben. Geht es also darum, jetzt durch revolutionäre Zustände die eigene Macht zu sichern?
Ja, um die Absicherung der Macht geht es ganz bestimmt. Der Durchschnittsvenezolaner, der in den Läden kein Toilettenpapier bekommt, kein Speiseöl, kein Mehl, der soll sich für einen Pappenstiel jetzt noch schnell mit Unterhaltungselektronik eindecken können. Und am Wahltag dann natürlich die Kandidaten der Regierungspartei wählen. Also das ist das Kalkül dahinter.
Aber dieses Vorgehen durch den Staat, das klingt so ein bisschen wie Steinzeitkommunismus.
Ich glaube, es hat stärker mit Populismus zu tun und mit dem Wunsch, sich vor dem Untergang zu retten, was den Präsidenten Nicolas Maduro betrifft und die Chavez-Regierung.
Die Jahresteuerung beträgt über 54%. Ich nehme an, ökonomisch nützt dieses staatliche Preisdiktat wenig.
Nein, es ist sogar kontraproduktiv, weil einfach noch mehr Dinge vom Markt verschwinden werden. Eine ganz einfache Rechnung. Kein Unternehmer stellt etwas her und verkauft etwas, bei dem er drauflegt.
Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann aus Santiago de Chile. Asylsuchende, die bereits in Italien, Spanien oder Malta ein Asylgesuch gestellt haben, bleiben chancenlos in der Schweiz. Sie müssen dorthin zurückkehren, wo sie ihr erstes Gesuch eingereicht haben. So funktioniert das Dublin-Abkommen. Doch nun hat die EU neue Dublin-Regeln beschlossen, die sogenannte Dublin-III-Verordnung. Und diese macht Rückschaffungen aus der Schweiz schwieriger. Und deshalb schlagen die Kantone Alarm. Dominik Meyer.
Die meisten Kantone nehmen Asylsuchende in Haft, sobald feststeht, die Menschen müssen zurück in einen anderen Dublin-Staat. Ausschaffungshaft, damit die Betroffenen nicht untertauchen. Nun aber hat die EU diese Haft begrenzt auf höchstens 6 Wochen. Ist die Frist abgelaufen, kommen die Asylsuchenden frei. Diese Regelung gilt auch für die Schweiz, doch die Kantone wollen sie nicht hinnehmen. Marcel Sutter ist Präsident der Vereinigung kantonaler Migrationsbehörden.
Die Dublin-Rückführungen begannen nun etwas zu funktionieren. Und da fürchten wir jetzt, dass man einfach Rückschläge dann in Kauf nehmen müsste.
Konkret befürchten die Kantone, dass ausgerechnet schwierige, unkooperative Asylsuchende profitieren würden, denn bei ihnen braucht es häufig mehrere Anläufe für eine Rückschaffung und die Vorbereitungen dauern länger. Die 6-Wochen-Frist sei da zu kurz, sagt Marcel Sutter.
Personen, die sich unkooperativer verhalten, sich einer Rückführung widersetzen, werden es einfacher haben, eine Haftentlassung zu erwirken, und die Kantone befürchten nun, dass ein Untertauchen dann fast zur Praxis wird.
Hinzu kommt, die EU verschärft auch die Bedingungen dafür, dass ein Staat Asylsuchende überhaupt in Ausschaffungshaft nehmen darf. Die Kantone müssten künftig nachweisen, dass die Gefahr besteht, dass ein Asylsuchender untertaucht. Auch das wollen die Kantone nicht hinnehmen. Sie befürchten, dass sie künftig jeden 10. Dublin-Häftling vorzeitig freilassen müssten. Letztes Jahr hat die Schweiz mehr als 4.500 Menschen in andere Dublin-Staaten zurückgeschickt, die allermeisten nach Italien. Die EU will mit ihren neuen Regeln das Dublin-Prozedere beschleunigen und straffen. Im Gegenteil, sagen die Kantone, diese Reform führe dazu, dass mehr Asylsuchende untertauchten. Susanne Bolz von der Flüchtlingshilfe aber teilt diese Befürchtung nicht.
Es ist schon so, dass sich die Betroffenen, wenn man sich vernünftig um sie kümmert, wenn man im Dublin-Verfahren auch abklärt, was ihre Bedürfnisse sind, dann glauben wir, kann man dem auch vorbeugen, dass Leute einfach untertauchen.
Und eines müsste man auch sehen, sagt Bolz, viele Menschen hätten gute Gründe, sich zu wehren gegen eine Rückschaffung, zum Beispiel nach Italien, denn dort seien die Zustände im Asylwesen katastrophal. Doch Rückschaffungen nach Italien sind erlaubt und die Kantone wollen und müssen sie durchführen. Kantonsvertreter Marcel Sutter sagt, der Bundesrat dürfe die neuen EU-Regeln nicht akzeptieren.
Wir denken, es ist da schon möglich, auch im Bereich der Haftfristen noch etwas zu erwirken.
Im Prinzip aber muss die Schweiz die neuen Dublin-Regeln übernehmen, sonst steht das ganze Abkommen mit Brüssel auf der Kippe. So argumentiert auch der Bundesrat. Den Protest der Kantone aber wird er nicht einfach ignorieren können. Sibyl Siegwart vom Bundesamt für Migration formuliert es so.
Die Bedenken der Kantone sind auf ein offenes Ohr gestoßen. Wir nehmen diese ernst und darum prüfen wir eben auch, wie wir diese Probleme angehen können. Zum Beispiel eine Begleitmaßnahme könnte sein, dass wir die Zusammenarbeit mit anderen Dublin-Staaten verstärken.
Eine bessere Zusammenarbeit könnte Rückschaffungen beschleunigen, so die Hoffnung. Der Bundesrat muss die neuen Dublin-Regeln ins Parlament bringen. Da zeichnet sich eine heiße Debatte ab. Der Spielraum der Schweiz aber ist klein. Die neuen Regeln akzeptieren oder das Abkommen gefährden. Einen dritten Weg gibt es nicht.
Dominik Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Mark Kipfer. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.